Morgen und freue mich, dass wir in der Apostelgeschichte heute weitermachen dürfen. Letzte Woche sind wir hineingestartet in diese neue Predigtreihe bis an die Enden der Erde. Und es geht um die Apostelgeschichte, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden und da tiefer einsteigen wollen. Und dort wollen wir heute Morgen auch weitermachen. Also herzlich willkommen auch, gerade wenn jemand zum ersten Mal heute da ist. Ihr wisst so, wo wir uns befinden. Stell dir mal vor, du wärst einer von den 12 Jüngern Jesu gewesen. Einer von denen, die Jesus zu seinen Lebzeiten berufen hat, die 3 Jahre ganz dicht an ihm dran gewesen sind. Und ihr habt eine Menge zusammen erlebt und jetzt bist du so ein Jünger und lässt so ein bisschen Revue passieren. Wie war das eigentlich? Was war da so los? Du erinnerst dich an die unglaublichen Wunder, die Jesus getan hat. An die vollmächtigen Lehren, die er gepredigt hat, die einem so richtig zu Herzen gegangen sind. An diese spektakuläre Nacht, als er euch auf dem See entgegengekommen ist und ihr alle dachtet, er wäre ein Gespenst. Du erinnerst dich an die Zeiten, als ihr von Judäa nach Galiläa mit ihm gelaufen seid und auf dem Weg so gute Gespräche hattet und wie er sogar mit dieser samaritischen Frau auf einmal geredet hat. Und absolut krass war auch, als er euch in Zweierteams ausgesandt hat und euch die Vollmacht gegeben hat, jede Krankheit zu heilen und sogar Dämonen auszutreiben. Das war unglaublich, was da passiert ist. Und du denkst so darüber nach, bist einer von diesen Jüngern Jesu und denkst darüber nach, was hast du mit Jesus und mit deinen 11 Jungs nicht alles zusammen erlebt. Und es gibt wahrscheinlich keinen von euch, der nicht gesagt hätte, das war mit Abstand die beste und eindrucksvollste und prägendste Zeit meines ganzen Lebens. Und dabei stand ohne Frage Jesus im Zentrum von dem Ganzen. Aber wenn du so darüber nachdenkst, dann sind es auch ganz viele Erfahrungen, die euch als Jünger zusammengeschweißt haben. Euch, diese 12. Und wenn du weiter darüber nachdenkst, was Jesus so alles getan hat und wie er den Einzelnen von euch in den Dienst gestellt hat, dann läuft es dir an einem Punkt besonders eiskalt den Rücken runter. Du erinnerst dich noch so gut daran, wie ihr das letzte Passamahl zusammen gefeiert habt. Und wie ihr zusammen saßt in diesem Obergemach und Jesus plötzlich sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Boah, das hat gesessen. Was meint er damit? Es war völlig unerwartet. Einer aus den eigenen Reihen. Wer wird das sein? Es war unvorstellbar zu diesem Zeitpunkt. Aber es dauerte nicht lange und dein Mitjünger, Judas Iskariot, verlässt den Raum und er kehrt nie wieder zurück in diesen Zwölferkreis. Was dich zu diesem Zeitpunkt noch absolut überrumpelt hat und du gar nicht einordnen konntest und nicht so richtig einleuchtend war, verstehst du spätestens an der Stelle, als Judas mit einer Menge bewaffneter Leute in diesen Garten Gethsemane kam und Jesus verraten hat mit diesem verräterischen Kuss. Der Gedanke an diesen hinterlistigen Kuss und alles darauf folgende Geschehen, was Jesus dann erlebt hat, die Verhaftung, die Folter, die Leiden bis hin zur Kreuzigung, wenn du darüber nachdenkst, betrübt dich das noch heute zutiefst. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass Jesus tatsächlich nach 3 Tagen auferstanden ist und wieder in eurer Mitte stand, dann werden aus diesen Tränen der Betrübnis auf einmal Freudentränen, weil du weißt, mein Herr lebt. Und auch diese wunderbaren Begegnungen der letzten 40 Tage erfüllen dein Herz mit Freude. Und du hast die Bilder noch ganz frisch vor Augen, wie das war, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und nun sitzt du wieder mit deinen Jüngerkollegen zusammen und es kommt wieder das Thema Judas auf den Tisch. Genau an diesem Punkt befinden wir uns in der Apostelgeschichte und wir schauen uns den Predigttext in Apostelgeschichte 1 heute Morgen dazu an und ich will uns die Verse 15 bis 26 lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis 26. Da heißt es, und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahm, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne. Und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamts empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Sie gaben ihn Lose und das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Ich habe am Anfang versucht, uns etwas mit in die Wahrnehmung und die Erinnerung der Jünger mit hineinzunehmen. Und so in etwa hätte das gewesen sein können, das hätte so in ihnen vorgegangen sein können. Und nun ist es sehr interessant, dass auf einmal das Thema Judas wieder auf den Tisch kommt. Schließlich war er mal einer von ihnen, er war mit ihnen einst unterwegs, er war mit ihnen zusammen in den Dienst gestellt von Jesus. Und so ist unser Thema von heute Morgen in den Dienst gestellt. Es muss für die Jünger ja sehr spannend gewesen zu sein, diese Überlegung gewesen sein, was ist denn aus Judas geworden? Sie hatten über Jahre hinweg ja eigentlich nichts ahnend Gemeinschaft mit diesem Mann gehabt und mindestens einer von ihnen hat sogar so einen Missionseinsatz in einem Zweierteam mit ihm gemacht und erlebt. Also was ganz Besonderes. Und jetzt die Frage, was ist nun mit Judas? Und was wäre denn passiert, wenn er Jesus nicht verraten hätte? Musste das wirklich alles so kommen? Und was wird jetzt aus der vakanten Stelle, die Judas hinterlassen hat? In etwa solche Fragen kamen mit Sicherheit im Laufe der Wochen nach diesen ganzen Geschehnissen, die da stattgefunden haben, bei den Jüngern auf. Und wir dürfen heute teilweise mit hineinhören und etwas mehr darüber erfahren, wie das dann so weiterging. Und wir wollen uns diesen Text heute Morgen in zwei Punkten anschauen. Und unser erster Punkt heißt, im Dienst gescheitert. Und es geht um Vers 15 bis Vers 20. Letzte Woche haben wir in dem Text vorher in Vers 9 bis 11 gelesen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und wie anschließend dann die Jünger mit einigen Frauen und der Mutter und den Brüdern Jesu einmütig im Gebet zusammengekommen sind. Das haben wir in Vers 14 gelesen. Und es waren 10 Tage von Himmelfahrt bis zum Pfingstereignis, was wir dann in Apostelgeschichte 2 lesen. Und dann heißt es in Vers 15 und 16, und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der den, die Jesus festnahm, Wegweiser geworden ist. Also Situation ist folgende, die 11 Apostel waren irgendwann in den Tagen nach der Himmelfahrt mit 120 Personen zusammen und Petrus ergriff das Wort. Und Petrus war uns ja aus früheren Zeiten schon als ein Wortführer bekannt. Immer wieder zu Lebzeiten Jesu hat er das Wort ergriffen aus diesem Jüngerkreis. Und gerade in der Apostelgeschichte sehen wir auch so deutlich, wie er derjenige war, der so ein Wortführer auch für die Gemeinde in Jerusalem war und da eine ganz besonders leitende Funktion eingenommen hat. Gerade die ersten 12 Kapitel zeugen davon. Und Petrus steht jetzt auf und bringt das ganze Geschehen rund um Judas nochmal auf den Tisch. Und wenn wir uns hineinversetzen in diese Situation, dann können wir uns, glaube ich, gut vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt eine sehr angespannte Stimmung im Raum geherrscht haben muss. Stellen wir uns das mal vor, wir hätten jemanden in der Gemeinde gehabt und der hätte sowas Übles getan, dass er menschlich gesehen für den Tod unseres Herrn verantwortlich gewesen wäre. Und dann kommt jemand aus der Gemeindeleitung hier vor und fängt an, über diese Person zu reden. Ich glaube, wir können uns förmlich vorstellen, wie von jetzt auf gleich eine emotionale Explosivkraft im Raum vorhanden ist, die vorher nicht da war. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle vorsichtig sein, weil wir nichts davon direkt lesen, aber es ist durchaus gut denkbar, dass das Thema Judas ein sehr, sehr sensibles war, wenn das jetzt hier angesprochen wird. Und umso interessanter ist die Bewertung und geistliche Einordnung von Petrus, wenn er in Vers 16 sagt, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahm, Wegweiser geworden ist. Er sagt, es musste so kommen. Könnte auch übersetzen, es war nötig oder es war notwendig. Und wir fragen uns, warum? Warum musste das so kommen? Zum einen natürlich, weil Jesus für die Sünde der Menschheit sterben musste und auch anschließend auferstehen musste, damit wir gerettet werden können. Dieses Opfer für Sünde, für unsere Sünde, das musste zwangsläufig gebracht werden, weil Gott Sünde nicht einfach ignorieren kann, sondern Sünde gesühnt werden muss, das sagt uns die Bibel immer wieder. Um es anders auszudrücken, unsere Schuld, die wir haben als Menschen, die kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden, so nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern die muss tatsächlich bezahlt werden, die muss beglichen werden. Und der Einzige, der unsere Schuld überhaupt noch bezahlen konnte, weil er keine Schuld hatte, war Jesus. Und das einzig akzeptierte Zahlungsmittel, das Gott akzeptieren konnte, war das heilige, perfekte, einwandfreie, sündlose Leben von Jesus. Und genau das war ja der Hauptgrund, warum er überhaupt auf diese Erde gekommen ist, um Menschen wie dich und mich, die wir schuldig vor Gott stehen, zu erlösen, um uns zu retten, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben, den vollen Preis zu bezahlen. Und Jesus selbst hat immer wieder deutlich gemacht, zu seinen Lebzeiten, wie er hier auf der Erde war, dass jeder, der von seinem Leben ohne Gott umkehrt und sich zu ihm hinwendet und seine Sünde bekennt, dass er gerettet wird. Ja, dass jeder, der das im Glauben persönlich für sich in Anspruch nimmt, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist, der hat ewiges Leben und kommt nicht mehr ins Gericht, hat Jesus in Johannes 5, 24 zum Beispiel gesagt. Und ich hoffe, das kann ein jeder von uns heute Morgen hier so bezeugen, dass er an Jesus als seinen persönlichen Retter und Herrn glaubt und dass er auch der Herr seines Lebens geworden ist, dem er nachfolgen will. Es musste also so kommen. Das, was am Kreuz passiert, das war kein unerwartetes Scheitern von Jesus, sondern das war der Plan des himmlischen Vaters und es gab keine andere Möglichkeit. Und deshalb ist die Frage eigentlich auch hinfällig, was wäre passiert, wenn Judas Jesus nicht verraten hätte? Weil Jesus musste so oder so für unsere Sünde am Kreuz sterben. Aber Petrus macht hier einen anderen Punkt, den er verbindet mit diesem Musste. Und zwar sagt er, warum es so kommen musste und verbindet das damit, dass Gott diese Tatsache, dass es so kommen musste, bereits im Alten Testament angekündigt hat. Das meint er mit dieser Aussage hier, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Und mit der Schrift hier ist das Alte Testament gemeint. Und spannend ist ja, wie Petrus hier sagt, dass der Heilige Geist das vorhergesagt hat, obwohl es ja David war, ein Mensch, der es gesagt bzw. aufgeschrieben hat. Und entgegen vieler Meinungen heutzutage war es für die Apostel vollkommen klar, dass Gott im Alten Testament spricht, wenn das da geschrieben steht. Das Alte und auch das Neue Testament, das ist Gottes Wort gewesen in ihrem Verständnis und das glauben wir bis heute nicht. Es enthält irgendwie Gottes Wort, es enthält Gottes Gedanken, sondern es ist Gottes Wort. Und wir sehen bei den Aposteln, die haben genau das so gesehen und verstanden. Nun werden wir den Namen Judas so in dem Zusammenhang im Alten Testament nicht finden. Und trotzdem sehen wir gleich in Vers 20 noch, wo denn eigentlich schon in der Schrift im Alten Testament von ihm die Rede ist. Aber bleiben wir noch mal kurz einen Moment bei Judas selbst, über den es hier in Vers 16 am Ende heißt, dass er denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Dieser Verrat und dieser Missbrauch der Position, die er innehatte, die war für jeden im Raum völlig klar, so schmerzlich die Erinnerung auch war. Ja, und wir können es heute nachlesen, wie das dann vonstatten ging, in Lukas 22 zum Beispiel oder in Johannes 18 oder auch in anderen Evangelien, wie Judas mit dieser bewaffneten Schar in den Garten kam, wo Jesus oft mit seinen Jüngern zusammen gewesen ist und wie er sein Wissen ausgenutzt hat, um Jesus auffliegen zu lassen und schlussendlich für diese 30 Silberlinge mit einem Kuss zu verraten. Diese Worte hier in Apostelgeschichte 1, Vers 16, dass Judas Wegweiser zur Festnahme Jesu geworden ist, die werden Petrus vermutlich nur sehr schwer über die Lippen gegangen sein. Und vielleicht noch ein Stück emotionaler könnten die Worte in Vers 17 gewesen sein, wenn Petrus dort sagt, denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Mit anderen Worten, er war einer von uns. Er gehörte zu dieser besonderen Gruppe von 12 Leuten, die Jesus sich ausgewählt hat, die Jesus in seinen Dienst gestellt hat. Wir haben so viel mit ihm zusammen erlebt, aber nun ist er nicht mal bei uns. Und man könnte es wohl kaum anders ausdrücken, als dass Judas dieses wirklich schwere Los gezogen hatte. Das Los zum Verräter zu werden. Ein Los, das ein Dienst, ja, oder das Los eines Dienstes, so heißt es hier, vor dem jeder Jünger damals mit Sicherheit zurückgeschreckt wäre und auch heute jeder Jünger Jesu zurückschrecken würde. Und nun dürfen wir das nicht in dem Sinne verstehen, als wäre Judas tatsächlich ein echter Jünger gewesen. Und als wäre er ohne seinen eigenen Willen da in etwas reingerutscht und er hätte nicht anders gekonnt. Es geht nicht darum, Judas die Verantwortung zu entziehen. Im Gegenteil, wir sehen schon im Laufe der vorherigen Geschichte, als sie noch mit Jesus zusammen waren, zum Beispiel die Aussage über Judas in Johannes 12, Vers 6, dass er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Die Jünger, nach allem, was wir wissen, wussten das zu diesem Zeitpunkt nicht. Die haben die ganze Zeit eigentlich nichts geahnt davon, aber einer wusste es. Und das war Jesus. Und Jesus wusste die ganze Zeit über Judas genauestens Bescheid. Und er sagt sogar in Johannes 6, Vers 70 und 71 Folgendes über ihn. Habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Das heißt, für Jesus war das kein Geheimnis, dass Judas kein echter Jünger von ihm war. Er wusste bereits von Anfang an, dass er ihn verraten würde. Und das ist so eine harte Aussage hier von Jesus. Ne? Einer von euch ist ein Teufel. Aber gerade an solchen Punkten wie diesen hätte Judas sich ja ertappt sehen können und hätte einlenken können. Und es gibt weitere Punkte, wo das theoretisch möglich gewesen wäre. Aber stattdessen bleibt Judas auf seinem Kurs. Und er missbrauchte schlussendlich die Position von dem Dienst, in den Jesus ihn gestellt hatte, für seine eigenen Zwecke. Das betrifft sowohl die Kasse, die er betrogen hat, wo er sich bereichert hat, aber später dann auch, dass er einer von diesen 12 engsten Leuten von Jesus war und das genutzt, um ihn als Spion auszuforschen und dann letztendlich fürs eigene Portemonnaie auffliegen zu lassen. Das heißt, Judas entpuppte sich offensichtlich durch diesen Verrat als etwas, was er eigentlich schon längst war. Kein echter Jünger Jesu. Und in diesem Sinne trifft mit Sicherheit auch das zu auf Judas, was dann sein Mitjünger Johannes später in 1. Johannes 2, Vers 19 schreibt. Da schreibt er über einige Menschen, die mal bei ihm waren, aber dann sie verlassen haben. Er schreibt 1. Johannes 2, Vers 19, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Diese Stelle hier macht einmal mehr deutlich, dass echtes Christsein keine Momentaufnahme ist, sondern ein Weg der Nachfolge, der bis zum Ziel bei Jesus führt. Und ich glaube, viele von uns kennen Leute, von denen man mal den Eindruck hatte, dass sie Jesus folgen. Und wir waren vielleicht sogar teilweise mit ihnen zusammen in den Dienst gestellt und wir haben vielleicht mit ihnen zusammen irgendwo im Reich Gottes gearbeitet, aber irgendwann sind sie von der Bildfläche verschwunden und sie sind in ihr altes Leben ohne Jesus zurückgekehrt. Und die Gründe dafür können so unterschiedliche sein. Und bei manch einem ist es vielleicht auch so, dass er ein echter Gläubiger sogar ist, aber sich in einen falschen Weg verrannt hat. Ja, und manchmal dann im Laufe der Zeit erleben muss, wie Gott ihn durch schmerzhafte Maßnahmen, die Bibel spricht von Züchtigung, dass Gott ihn wieder zu sich zurückführt, zu sich zurückbringt. Und wenn wir solche Menschen vor Augen haben, sollten wir unbedingt für sie beten, dass Gott sie zur Umkehr bringt. Aber bei manch anderem steht die Frage im Raum, war ihr Glaube wirklich echt? Und natürlich ist das für uns in vielen Fällen schwer zu beurteilen, was in den Herzen der Einzelnen vorgeht, bis dahin, dass es unmöglich ist, da wirklich in die Tiefen hineinzuschauen. Und es ist auch nicht so, dass wir in der Position sind, letztgültig zu beurteilen, ob der Glaube ein Schauspiel war oder ob er wirklich echt war. Und trotzdem macht die Bibel uns, zum Beispiel hier in 1. Johannes 2, Vers 19, immer wieder deutlich, dass aus echtem Glauben echte geistliche Frucht hervorgeht und echter Glauben durch Ausharren gekennzeichnet ist. Das macht Jesus auch in Lukas 8 zum Beispiel in dem Gleichnis 8, Vers 15 deutlich. Und nun haben wir heute Morgen hier eine große Anzahl von Leuten sitzen. Und manche schauen auch vielleicht zu. Und ich und auch kein anderer kann in die Tiefen deines Herzens hineinschauen. Aber wenn du hier heute in den Reihen sitzt und merkst, ja, ich bin eigentlich so ein geistlicher Schauspieler, dann nimm genau das für dich als Anhaltspunkt, um ehrlich zu werden. Zuallererst ehrlich vor Gott, dem du eh nichts vormachen kannst und der dich einlädt, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen und das wahre Leben mit ihm zu ergreifen. Dazu lädt Gott uns ein. Und dazu kann es auch hilfreich sein, darüber hinaus vielleicht dich einer Person deines Vertrauens zu öffnen. Und ehrlich mal die Karten auf den Tisch zu legen. Es kann so gut und so wichtig sein, vielleicht auch mit einem Menschen das zusammen mal zu besprechen. Noch ist Zeit zur Umkehr. Und es ist mein tiefster Wunsch, dass wir hier als Gemeinde nicht ein Club von geistlichen Schauspielern sind, sondern dass wir eine Gemeinde Jesu von echten Jüngern sind. Und wenn du merkst, du bist da angesprochen, dann schieb das nicht einfach weg. Judas ist kläglich gescheitert und schlussendlich hat er, statt den Dienst für den Herrn zu nutzen, sogar einen Dienst gegen den Herrn getan. Ja, und das hatte zur Folge, dass er seines Lebens nicht mehr froh geworden ist. Und wir lesen dazu weiter in Vers 18 und 19 über ihn. Dieser nun, also über Judas ist da die Rede, dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Das ist eine Beschreibung von dem Ende von Judas. Und wir müssen ergänzend dazu noch eine andere Stelle in Matthäus 27, Vers 3 bis 5 dazu nehmen, wo Matthäus das noch ein bisschen detaillierter beschrieben hat. Da heißt es, Matthäus 27, ab Vers 3, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, also Jesus überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Wir sehen an dieser Stelle, dass Judas tatsächlich Erkenntnis seiner Sünde hat und dass er Reue über den Verrat empfunden hat, aber er blieb damit allein und er erhängte sich. Das heißt, er beging Selbstmord, weil die Last seiner Sünde ihn so sehr erdrückte, dass er keine andere Erlösung für sich sah, als sich das Leben zu nehmen. Tragisch, oder? Wenn wir darüber nachdenken, da erkennt jemand seine Sünde, aber er geht nicht zu dem wahren Erlöser. Judas blieb allein mit seinem Versagen, mit seiner Schuld, obwohl Jesus doch auf dem besten Wege war, für solche Sünder wie Judas am Kreuz zu sterben. Aber anstatt den gesamten Sündenballast zu Jesu Kreuz zu bringen, blieb er mit dieser unerträglichen Erkenntnis in seiner Sünde stehen. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, wenn er seine Sünde erkennt, aber damit allein bleibt. Und bis heute ist es bei nicht wenigen Menschen so, dass sie an sich selbst verzweifeln und dass sie von schweren Schuldgefühlen geplagt sind und ihr schlimmes Versagen vor Gott und vor Menschen erkennen. Aber anstatt sich zu ihm zu wenden und Vergebung der Schuld bei ihm zu bekommen, neues Leben zu bekommen, bleiben sie damit allein. Und sie zerbrechen unter dieser Last der Sünde, die allein Jesus tragen kann. Und wenn es dir heute Morgen so geht, wenn du jemand von diesen Menschen bist, die ich gerade beschrieben habe, wenn dir deine Schuld stets vor Augen steht und dich deine Sünde in große seelische Unruhe hineinversetzt, dann komm zu Jesus und nimm seine Vergebung und seinen Frieden in Anspruch. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, heißt es in Lukas 19, Vers 10. Und es gibt keine Schuld, die zu groß wäre, als dass Jesus sie nicht tragen und nicht vergeben könnte. Und jeden, der sich aufrichtig an ihn wendet, dem vergibt er gern, dem gibt er gern seine Gnade. Das dürfen wir wissen, Jesu Rettung ist immer größer als unsere Schuld. Daran dürfen wir festhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass selbst ein Judas Vergebung und Frieden hätte finden können, wenn er mit seinem Versagen nicht mit sich, sondern mit Jesus zusammengekommen wäre. Wenn er es nicht mit sich selbst ausgemacht hätte, sondern mit Jesus ausgemacht hätte, ihn aufgesucht hätte. Stattdessen erhängte er sich. Das lesen wir da. Und nun scheinen sich diese beiden Berichte in Matthäus 27 und Apostelgeschichte 1 nicht so ganz zu decken. Weil in Apostelgeschichte 1, Vers 18, da ist die Rede davon, dass er kopfüber gestürzt ist, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und das klingt hier viel mehr wie ein Unfall, ja, viel mehr wie ein Unfall als ein Selbstmord. Die wahrscheinlich plausibelste Erklärung dafür ist, dass er sich an einem Strick oder an einem Ast aufgehängt hat und dass dieser Strick entweder gerissen ist oder der Ast abgebrochen ist. Er dann wahrscheinlich irgendwie gestürzt ist auf etwas Hartes, einen Stein oder ähnliches und dann die Eingeweide aufgeschlitzt wurden oder der Bauch aufgeschlitzt und die Eingeweide raus. Ja? Das ist die wahrscheinlichste Erklärung davon. Was wir wissen müssen, ist, Matthäus, der ja diesen anderen Bericht schreibt, der sitzt ja mittendrin in dieser ganzen Situation. Und wenn das, was Petrus da jetzt gesagt hätte, nicht gestimmt hätte, was ja stadtweit bekannt war, hätte sich Matthäus mit Sicherheit gemeldet. Eine zweite Schwierigkeit gibt es in Bezug auf diese zwei Berichte insofern, dass in Apostelgeschichte 1, Vers 18 die Rede davon ist, dass Judas von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker gekauft hat. Und in Matthäus 27, Vers 7 heißt es über die hohen Priester, dass sie nach dem Tod Judas Folgendes getan haben. Sie hielten Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Das heißt, eigentlich kauften diese hohen Priester den Acker von diesen 30 Silberlingen, die Judas in den Tempel gebracht hatte. Und dementsprechend kauften sie eigentlich stellvertretend für Judas von seinem Geld, was ihm ja eigentlich gehörte, kaufen sie ihm das. Man könnte im Prinzip sagen, ja, also Judas hat ihn erworben oder in seinem Namen haben sie ihn gekauft. So ist das sehr wahrscheinlich zu verstehen. Das Ende von Judas und auch der Acker, das war in Jerusalem allgemein bekannt. Das lesen wir hier von einem Blutacker, so wurde er genannt. Ja. Und nun kommen wir dahin, dass es so kommen musste, das hat Gott bereits durch zwei Psalmen im Alten Testament durch David vorausgesagt. So heißt es in Vers 20, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohnt und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Zwei Zitate aus dem Alten Testament. Das erste Zitat, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohnt, hat seine Bezugsstelle im Psalm 69, Vers 26. Das zweite Zitat, sein Aufseheramt empfange ein anderer, in Psalm 109, Vers 8. Und nun ist es ja immer spannend, wenn wir irgendwas aus dem Alten Testament zitiert kriegen, und uns geht das vielleicht manchmal so, ne, wenn die Neutestamentlichen Schreiber das zitieren oder erwähnen, dass wir denken, okay, irgendwie ist das voll aus dem Zusammenhang gerissen und wie passt das da? Spannend ist, wenn man Psalm 69 und Psalm 109 mal liest, welche Bezugsstellen und Aussagen es dort eigentlich alles über Jesus gibt. Ihr könnt das mal tun in diesen Tagen, vielleicht einfach euch das mal vor Augen führen und darauf achten, was passt denn da eigentlich auf Jesus? Und jetzt denken wir noch mal kurz darüber nach, warum Petrus diese Stellen denn überhaupt so verstehen konnte oder wie er darauf kommt, dass hier schon von Judas als dem Feind Jesu die Rede ist. Ich glaube, die Antwort liegt darin, wie wir das letzte Woche auch schon gesehen haben, dass es in Lukas 24, Vers 45 heißt, dass Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, den Jüngern das Verständnis der Schriften öffnete. Ja, und dementsprechend konnte Petrus sehen, wie sich diese Psalmen nicht nur auf Jesus bezogen haben, wo ja ganz viel drin ist, sondern auch schon, wie sie sich auf Judas als den Feind von Jesus beziehen konnten. Nun wollen wir einen kurzen letzten Gedanken in diesem ersten Punkt im Dienst gescheitert bedenken. Und ich glaube, es ist ein Gedanke, der durchaus sehr ermutigend für uns sein kann. Es ist ja sehr interessant, wenn wir darüber nachdenken, wer hier eigentlich das Wort ergreift. Wenn man so will, gibt es im Jüngerkreis zwei Leute, die offensichtlich im Dienst gescheitert sind. Der eine ist Judas und der andere Petrus. Und Petrus ergreift hier das Wort. Zwar hat Petrus Jesus nicht überliefert, aber er ist insofern kläglich gescheitert, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Und anstatt Jesus zu bezeugen, ist er im Dienst gescheitert. Wir hatten es schon mal ausführlicher in Johannes 18, ab Vers 12, eine Predigt mit dem Titel Auf die Probe gestellt. Könnt ihr gerne noch mal nachhören. Und da sieht man, wie das alles so stattgefunden hat. Aber es gibt mindestens drei ganz wesentliche Unterschiede zwischen Judas und zwischen Petrus. Erstens, Petrus war im Gegensatz zu Judas ein echter Jünger, der in seiner Schwachheit versagt hat. Zweitens, Petrus hatte nicht nur Erkenntnis seiner Sünde, sondern er wandte sich an Jesus und er bekam Vergebung. Und drittens, Petrus wurde vom Satan versucht, aber der Satan fuhr nicht in ihn, wie das über Judas in Johannes 13, Vers 27 heißt. Und dementsprechend ist Petrus vielmehr für uns als Gläubige ein Vorbild. Wenn wir in welcher Art und Weise auch immer im Dienst für den Herrn scheitern, sei es durch Nachlässigkeit, durch Angst, durch Menschenfurcht, durch Bequemlichkeit, durch moralisches Versagen oder was es auch sein mag, Jesus sieht unsere Schwachheit als Gläubige und er vergibt jedem gern, der in Straucheln kommt und versagt hat, aber sich an ihn wendet. Und es gilt auch für uns, dass der Teufel versucht, uns zu Fall zu bringen als Christen. Aber vor allem dürfen wir wissen, als Gläubige, dass wir um den gleichen Fürsprecher für uns Bescheid wissen dürfen, der schon zu Petrus in Lukas 22, Vers 31 und 32 Folgendes gesagt hat. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, das ist Petrus, der ist damit gemeint, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Keiner von uns ist davor gefeit, in Versuchung zu kommen. Keiner ist davor gefeit, zu scheitern. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du einen Beter auf deiner Seite, der vollmächtiger nicht sein könnte. Und das ist Jesus selbst. Jesus selbst ist es, der uns wieder aufhilft. Er ist es, der uns durchträgt und der uns sogar wieder gebrauchsfähig macht. Und an Petrus können wir das so gut sehen. Und was tut er hier in Apostelgeschichte 1? Er stärkt seine Brüder. Aber Jesus richtet nicht nur Gescheiterte wieder auf, sondern er beruft auch ganz grundsätzlich. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen, und der lautet: in den Dienst berufen. Und es geht um Vers 21 bis Vers 26. Ab Vers 21 geht es um die vakante Apostelstelle, die Judas hinterlassen hatte und die jetzt neu besetzt werden musste. Und da heißt es dann in Vers 21 und 22: Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und wiederum heißt es hier in dem Text, wie schon in Vers 16, es muss. Und wir könnten uns die Grundsatzfrage stellen: warum muss denn unbedingt ein Apostel nachgewählt werden? Hätte man das nicht einfach so lassen können? Und dazu gibt es vermutlich mehrere Gedanken. Der erste direkt erwähnte Grund hier in diesem Text ist eine Kombination aus dem vorherigen Vers 16 und Vers 20. Vers 16 haben wir das ja schon gelesen. Es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Und in Vers 20, der zweiten Hälfte, sehen wir dann, was der Heilige Geist unter anderem vorhergesagt hat, was zu diesem Zeitpunkt ja aber noch gar nicht eingetroffen war, sondern noch ausstand, nämlich: sein Aufseheramt empfange ein anderer. Das heißt, es war Gottes weiterer Fahrplan, im Alten Testament schon angekündigt. Ein weiterer Aspekt könnte darin liegen, dass Jesus seinen Jüngern in Matthäus 19, Vers 28 bereits gesagt hat, dass sie in seiner Herrlichkeit auf 12 Thronen sitzen werden und die 12 Stämme Israels richten. Das ist was noch aussteht bis heute, ja. Und wir sehen mit den 12 Stämmen Israels und den 12 Aposteln, dass da eine Kontinuität besteht und dass da sogar ein Zusammenhang hergestellt wird jetzt. Und es ist ziemlich undenkbar, dass da ein Thron leer bleibt. Und schlussendlich sehen wir auch in Offenbarung 21 dann im neuen Jerusalem, dass da von einer Mauer die Rede ist und da sind 12 Grundsteine gelegt und auf ihnen, auf diesen Grundsteinen, stehen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Das heißt, diese 12er-Zahl musste unbedingt wieder aufgefüllt werden. Wir sehen, dass es nicht hinfällig war, ja, dass diese Nachwahl stattfand. Und nun gab es einige Kriterien, die diese nachrückende Person unbedingt erfüllen musste. Und zwar sagt Petrus hier, dass es ein Mann sein muss, der die ganze Zeit mit ihnen und Jesus unterwegs war. Also jemand, der bereits bei der Taufe von Johannes dem Täufer, wie er Jesus getauft hat, können wir in Lukas 3 nachlesen, bis zu diesem letzten großen Ereignis der Himmelfahrt Jesu, Lukas 24 beschrieben, oder letzte Woche in dem Text Apostelgeschichte 1. Also diese ganze Zeit. Im Prinzip jemand, der die ganze Zeit von Jesu öffentlichem Wirken, die letzten 3 Jahre seines Lebens, dabei gewesen war. Seine Lehren gehört hat, seinen Tod, seine Auferstehung, das alles aus erster Hand bezeugen kann. Also ein echter Augenzeuge, dem man nichts nachsagen und dem man nichts unterstellen kann. Und jemand, der diese Voraussetzungen mitbringt, der musste Zeuge von Jesu Auferstehung mit den anderen Aposteln werden. Und der sollte sich dementsprechend in diesen Auftrag aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt, da sollte er sich mit hinein investieren. Damit wurde also schon mal eine Vorauswahl getroffen und man siebte aus. Und was bzw. wer bleibt dann am Ende noch übrig? Vers 23. Und sie stellten 2 auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Über beide Männer weiß man eigentlich nur sehr wenig. Selbst über Matthias, der es ja schlussendlich dann geworden ist bei dieser Wahl, erfahren wir im weiteren Verlauf der Geschichte und der Bibel nichts mehr weiter. Aber zumindest scheinen es beides Jünger Jesu gewesen zu sein, die mit ihm unterwegs waren und die potenziell für dieses Amt in Frage gekommen sind. Es gab ja keine Diskussion hier, sondern es schien für alle klar zu sein. Die Frage war also jetzt, dann hat man 2 Kandidaten, wie kommt man zu einer Entscheidung? Ganz klar, beten und losen. Ja? Das haben sie gemacht, in Vers 24 bis 26 so beschrieben. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamts empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihn Lose und das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Ich glaube, beten ist für uns heute ziemlich naheliegend in so einer Situation. Das verstehen wir, ne? Das tun wir auch. Wenn wir Diakonen oder Ältestenerkennung haben, dann beten wir darum, dass der Herr deutlich macht, welche Leute er für diesen Dienst einsetzen möchte. Und gerade das beständige, einmütige Gebet, das war ja ein besonderes Kennzeichen, auch eine besondere Stärke der frühen Christenheit. Das haben wir letzte Woche schon gesehen, werden wir auch noch sehen. Und wir sollten uns unbedingt anstecken lassen von ihnen, dass wir das tun, auch in solchen Entscheidungsfindungen. Aber ich habe mich dann gefragt, wie ist es denn mit dem Los? Haben wir es bisher vielleicht ein bisschen versäumt, hier zu losen? Ein bisschen öfters das zu tun? Also sollten wir bei der nächsten Ältestenerkennung einfach mal sagen, okay, dann setzen wir ein paar Leute hier hin, dann schmeißen wir das los und schauen mal, was passiert? Ich glaube, dass wir das nicht tun sollten. Diese Art der Entscheidungsfindung durch das Los ist etwas, was wir vorrangig im Alten Testament finden. Und manchmal gebrauchte Gott das Los, um über Personen etwas ans Licht zu bringen. Ich habe mal so ein paar Stellen aufgeführt, kann man dann nachlesen. Zum Beispiel brachte Gott über Jonathan etwas ans Licht durch das Los in 1. Samuel 14, Vers 42. Oder über Achan in Josua 7, Vers 18. Oder auch über Jona, wo sie auch das Los geworfen haben, in Jona 1, Vers 7. An anderen Stellen wiederum, zum Beispiel in 3. Mose 16, Vers 8, da ist der große Versöhnungstag beschrieben. Und da sind zwei Ziegenböcke und das Los sollte entscheiden, welcher Ziegenbock für was genommen werden soll. Oder in 1. Chronik 25, Vers 7 bis 9 ist die Rede von 288 geübten Sängern, die grundsätzlich dafür eingesetzt waren und die sollten ihre jeweiligen Dienste jetzt auslosen. Oder ein Kapitel später, 1. Chronik 26, Vers 13, ist die Rede von bestimmten Torwächtern, und die sollten auslosen, wer welches Tor bewacht. Und man sieht gerade an diesen letzten drei Beispielen, die ich gerade genannt habe, dass da immer schon eine Vorauswahl getroffen wurde. Also diese beiden Ziegenböcke, wie auch die geübten Sänger und die Torwächter, die haben alle schon die Grundvoraussetzungen mitgebracht und dann ging es nur darum, durch das Los eine finale Entscheidung herbeizuführen. Und genau in diesem Sinne ist ja hier auch in Apostelgeschichte 1 der Vorgang. Da wurde nicht jeder x-beliebige hingestellt und gesagt, okay, wir gucken jetzt mal so, sondern da wurde eine klare Vorauswahl getroffen anhand von klaren Kriterien. Und schlussendlich vertraute man dann darauf, was ein Prinzip im Alten Testament dann aus Sprüche 16, Vers 33 war, wo es heißt, im Gewandbau schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Allerdings ist das letzte Mal in der Bibel, dass wir diesen Weg der Entscheidungsfindung sehen. Und es ist hier an dieser Stelle wohl auch viel mehr als eine Erzählung, als ein Vorbild für uns zu verstehen. Gerade nachdem der Heilige Geist dann auf die Jünger kam, in Apostelgeschichte 2 lesen wir das, da war es dann vielmehr so, dass der Heilige Geist sie geführt hat. Und bis heute ist es so, dass der Heilige Geist auch uns führen will in unserer Entscheidungsfindung. Und dazu gebraucht er allen voran Gottes Wort. Gott verändert uns mit seinem Geist durch sein Wort. Und zwar, so sagt es Römer 12, Vers 2, in unserer Gesinnung oder in unserem Sinn, sodass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So arbeitet Gott heute in erster Linie. Für Matthias kam es damals so, dass das Los auf ihn fiel und er von Gott in den Dienst berufen wurde. Und er nahm damit einen Dienst und ein Apostelamt von Judas an. Und Judas hatte sich, so könnte man das ausdrücken, im Prinzip selbst vom Dienst suspendiert. Und hier in Vers 25 heißt es mit so drastischen Worten beschrieben, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und hier steht für Ort im Griechischen am Anfang, am Ende dieses Verses steht im Griechischen das gleiche Wort wie am Anfang, das Wort für Stelle. Das heißt, man könnte sagen, er hat die Stelle des Dienstes und Apostelamtes verlassen, um an einen anderen Ort oder eine andere Stelle zu gehen. Und gemeint ist damit sehr wahrscheinlich der Ort der Gottlosigkeit schlechthin, nämlich die Hölle. Und es ist ein trauriges, ganz trauriges Ende von jemand, der einst vom Herrn in den Dienst gestellt wurde. Nun heißen die meisten heute Morgen hier von uns nicht Matthias. Und noch weniger von uns bekommen von Gott ein Apostelamt, wie das dieser Matthias bekommen hat. Weil die Zeit, in der Gott Apostel beruft, die als allgemeingültige Autorität eingesetzt werden, die ist vorbei. Wir haben bereits die abgeschlossene Lehre der Apostel im Neuen Testament. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, heißt es in Epheser 2, Vers 20. Das heißt, das ist abgeschlossen und darauf bauen wir jetzt auf, als Gemeinde. Und trotzdem beruft Gott auch dich und mich als Kinder Gottes in verschiedener Weise in den Dienst. Und letzte Woche haben wir das schon gesehen, dass wir als Zeugen für Jesus, für das Evangelium, allesamt berufen sind. Das ist so eine ganz allgemeine Berufung, die jeder von uns hat. Aber daneben gibt es viele verschiedene individuelle Berufungen oder Dienste, die wir haben können, wo der Herr dich hin beruft. Vielleicht ein Dienst in der Familie, als Mama, als Papa. Der Dienst in der Ehe für den eigenen Ehepartner. Vielleicht auch ein Dienst in der Begleitung eines anderen Menschen. Zum Beispiel in Form von Jüngerschaft, wo du jemanden begleitest. Oder vielleicht hat der Herr dir jemanden vor die Füße gesetzt und der will Jesus kennenlernen und du darfst ihn nun ein Stück weit begleiten. Er hat dich in seinen Dienst gestellt. Oder vielleicht hast du einen Dienst in der Gemeinde, wozu der Herr dich befähigt hat und eingesetzt hat. Einen praktischen Dienst. Einen Dienst in irgendeiner Gruppe in der Mitarbeit, in einer Hauskreisleitung oder was auch immer. Es gibt so viele Dienste. Ja, und ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon. Und ich will uns herausfordern, an dieser Stelle mal persönlich über zwei Fragen nachzudenken und die ins Gebet mitzunehmen. Erste Frage, in welchen Dienst hat der Herr mich aktuell eigentlich berufen? Ich kann auch fragen, welchen Dienst will er mir vielleicht anvertrauen, wenn ich noch nicht mittendrin stehe? Ja, das ist die erste Frage. Die zweite, mit welcher Haltung und welcher Hingabe tue ich momentan den Dienst, zu dem der Herr mich berufen hat? Wenn man ein bisschen weiterdenkt, könnte man auch sagen, ja, was sagt denn meine Dienstbereitschaft eigentlich über meinen Dienstherrn und mein Verhältnis zu meinem Dienstherrn aus? Spannend ist, hier in Apostelgeschichte 1, dass das ganze Thema Dienst hier ja mit einem Begriff in Verbindung gebracht wird, in Apostelgeschichte 1, Vers 24, und zwar den Begriff Herzenskenner. Du, Herr, Herzenskenner aller, so wird Gott hier bezeichnet. Und nun war das für die Jünger von besonderer Bedeutung, ja, dass nach diesem Reinfall mit Judas jetzt unbedingt bei der Nachwahl der Herzenskenner aller die Wege lenkt. Und das ist natürlich bis heute für uns von großer Wichtigkeit, dass wenn wir Leute irgendwo in den Dienst einsetzen, dass wir uns an den absoluten Herzenskenner wenden. Ohne Frage. Aber ein bisschen persönlicher, noch runtergebrochen für jeden von uns, sind wir ja herausgefordert, uns selbst und unseren Dienst vor dem ultimativen Herzenskenner zu bewegen. Und es kann bedeuten, dass ich mich damit auseinandersetze und zum Beispiel mal frage, welche Beweggründe habe ich eigentlich, um überhaupt einen Dienst zu machen? Geht es dabei mehr um meine eigene Ehre oder geht es wirklich um Gottes Ehre? Oder geht es um weniger Liebe zu ihm eigentlich und vielmehr vielleicht ein falsches Werkdenken oder Werksdenken, was dahinter ist? Es kann andersrum auch bedeuten, dass ich mich mal ehrlich frage, aus welchen Motiven heraus ich eigentlich einen Dienst nicht machen will. Ja, vielleicht Stolz oder Bequemlichkeit oder Menschenfurcht oder Egoismus oder sowas. Und es kann auch bedeuten, dass ich ganz neu die Motivation meines Herzens hinterfrage bei einem langjährigen Dienst, den ich schon tue. Und wenn nötig, mein Herz neu beleben lasse für seinen Dienst von Gott selbst. Das Schöne ist ja, dass wir dem Herzenskenner aller nichts vormachen brauchen. Auch nicht können, aber auch nicht brauchen. Und wenn wir merken, da ist etwas in Schieflage geraten, dann ist er nicht nur der, der unser Herz durch und durch kennt, sondern auch der, der unser Herz für sich und für seinen Dienst ganz neu entflammen will. Und er kann das tun und er will das tun, davon bin ich überzeugt. Am Ende des Tages ist es doch ein absolutes Privileg, von Gott in den Dienst gestellt worden zu sein. Wo auch immer da momentan dein Auftrag oder dein Platz ist, Gott selbst stellt uns in seinen Dienst. Und das ist wunderbar, das ist ein absolutes Privileg. In den Dienst gestellt war unser Thema heute Morgen. Und wir haben uns zwei Dinge dazu angeschaut, die wir vertieft haben, nämlich erstens im Dienst gescheitert und zweitens in den Dienst berufen. Und ich will heute Morgen gerne am Abschluss sowohl eine Aufforderung als auch einen wunderbaren, ermutigenden Zuspruch von Jesus selbst setzen. Und ich schließe mit Johannes 12, Vers 26, wo Jesus gesagt hat, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Amen.